Liebe Schwestern, meine lieben Brüder, ich habe die letzten Wochen an einer neuen Predigt gearbeitet und sie auch rechtzeitig fertiggestellt unter dem Thema Haben oder Sein in Anlehnung an das Kultbuch des großen Frankfurter Soziologen Erich Fromm, habe aber die Woche mit Schrecken festgestellt, dass wir ja Pfingsten haben. Da habe ich gedacht, ja, nein, dann muss ich etwas über Pfingsten zu euch sagen. Und habe in meinen Annalen etwas geguckt und habe tatsächlich etwas Interessantes gefunden. Ich lese dazu einen Text aus dem Propheten Joel. Dem alttestamentlichen Propheten Joel ist ein ganz kleines Buch aus dem 3. Kapitel, die Verse 1 bis 5. Ich lese das nach einer modernen Übersetzung von Professor Klaus Wengst. Klaus Wengst ist ein renommierter evangelischer Theologe, der lange Jahre in Bochum an der Uni Neues Testament gelesen hat, eine große Fülle von Kommentaren über neutestamentliche Bücher und Überlieferungen auch verfasst hat. Ich habe Wengst selbst gehört. Es lohnt sich, ihm zu hören. Er hat unter anderem einen Kommentar über den Römerbrief geschrieben, sehr interessant, und auch über die Offenbarung, genauso interessant. Ich kann die beiden Bücher nur empfehlen. Sie sind nicht billig, kosten alle so um die 30 Euro, aber man kriegt sie zum Beispiel über Amazon. Professor Wengst übersetzt Joel 3, 1 bis 5 folgendermaßen. Danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden frei heraus reden. Eure Alten werden Träume träumen. Eure Jungen werden Visionen schauen. Und auch über die Sklaven und Sklavinnen werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und an der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne verwandelt sich in Finsternis und der Mond in Blut, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und so wird es sein. Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden entkommen. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat. Und bei den Entronnenen werden die sein, die der Herr berufen wird. Was hat dieser Text mit Pfingsten zu tun? Wer seine Bibel genau kennt, der weiß es. Wer es jetzt auf Anhieb nicht weiß, dem werde ich am Schluss meiner Predigt die Frage gern beantworten. Die es wissen, die bitte ich jetzt bitte still zu sein und nichts zu verraten. Joel gehört zu den sogenannten kleinen Propheten des Alten Testamentes. Die Zeit der Abfassung seines Buches ist unbekannt. Sie wird vom 9. bis zum 2. Jahrhundert vor Christus datiert. Sie ist also religionsgeschichtlich umstritten, wie die Theologen sagen. Nicht umstritten dagegen ist das Thema dieses kurzen Prophetenbuches. Gottes Gericht und Gottes Gnade und Gottes Geist, womit wir beim pfingstlichen Thema wären. Unter dem lieben Gott kann ich mir etwas vorstellen, wenn auch nur so ungefähr. Von Jesus von Nazareth weiß ich so einiges, aber erklär mir doch mal einer, was der Geist Gottes ist. Was es mit dem Heiligen Geist so auf sich hat. Solche Fragen haben wir sicher schon gehört. Die sind auch legitim. Es geht im Grunde dabei um die schwierige Trinitätsfrage, um die Frage der Dreieinigkeit oder wie katholische Christen sagen, der Dreifaltigkeit. Auch in unseren Gemeinden gehen die Ansichten über den Heiligen Geist durchaus verschiedene Wege. Ist er Person oder ist er Kraft? Wir kennen all diese Exegesen. Die Bibel gibt uns wirklich keine genaue Antwort. Dabei kann es durchaus weiterhelfen, dass in den Ursprachen der Bibel, sowohl im Hebräischen wie im Griechischen, das Wort für Geist kein anderes ist als das Wort für Wind. Daraus entsteht ein Bild, das jedes Kind versteht. Den Wind, den kann ich auch nicht sehen. Aber ich kann ihn an seinen Wirkungen erkennen. Wenn an einem Baum die Blätter sich nur ganz leicht bewegen, dann weiß ich, es weht ein schwacher Wind. Wenn sich aber selbst dicke Äste beugen, dann weiß ich, dass der Wind sehr stark ist, unter Umständen ein Sturm oder ein Orkan. Wir kennen auch die Redensart, wes Geistes Kind einer ist, und meinen damit, wovon er sich bestimmen lässt, was er dabei zur Wirkung kommen lässt. Auf mich bezogen heißt das, was treibt mich an bei dem, was ich denke und was ich tue. Ein schönes Beispiel haben wir zum Beispiel auch im Windrad. Wenn ein modernes Windrad gut funktionieren soll, dann müssen seine Rotorblätter richtig auf den Wind ausgerichtet sein, um die Windenergie optimal in Bewegungsenergie und dann auch in Strom umzusetzen. Versuchen wir also, uns dem Text etwas vorsichtig zu nähern. Die Frage lautet übertragen also, stelle ich mich sozusagen bildlich voll in den Wind Gottes, lasse ich mich von seinem Geist antreiben, oder sind es andere Geister und Lüftchen, die mich bewegen? Der Predigttext spricht in einigen Punkten davon, was die Wirkungen des Geistes Gottes sind. Aber es gibt keinerlei begriffliche Bestimmung für den Geist Gottes selbst, sondern nur eine Beschreibung dessen, wie er wirkt. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, ist da, wo Gott selbst zur Wirkung kommt, oder umgekehrt, wo sich Menschen von Gott bestimmen lassen. Schauen wir uns den Text mal genauer an. An zwei Stellen werden Männer und Frauen gleichgewichtig nebeneinander genannt. Und das im Alten Testament, wo, wie wir wissen, patriarchalische Verhältnisse herrschten. Söhne und Töchter in Vers 1, Sklaven und Sklavinnen in Vers 2 und bei den Alten und Jungen in Vers 1 sind selbstverständlich beide Geschlechter gemeint. Gottes Geist bevorzugt also nicht Männer. Und vor den Frauen wird er auch nicht plötzlich zur Windstille. Wo Gottes Geist weht, wo Gott Wind macht und Menschen sich davon antreiben lassen, da gibt es nicht die übliche Vorherrschaft der Männer. Vor Gottes Geist sind alle Menschen gleich, Männer und Frauen, Junge und Alte, Sklaven und Freie. Wenn wir lesen, eure Söhne und Töchter werden frei herausreden, so wie Banks das übersetzt, dann ist im Urtext damit prophetisches Reden gemeint. Meistens wird das mit Weissagen übersetzt, was jedoch eine Verengung dieses Wortes ist. Ein Prophet, eine Prophetin, ist nämlich nicht nur ein Weissager oder eine Weissagerin, welche über die Zukunft irgendetwas wissen, sondern sie sprechen auch über schlimmes Handeln im Hier und Heute. das entsprechende Konsequenzen für die Zukunft hat. Insofern sind Propheten und Prophetinnen Leute, die frei heraussagen, was auch heute Sache ist. Wir kennen den neutestamentlichen Begriff des allgemeinen Priestertums, der Gläubigen. Genauso müssten wir eigentlich vom allgemeinen Prophetentum sprechen, denn alle sind begabt. Auch die haben etwas zu sagen, die sonst schweigen und zurückstehen. Wo Gottes Geist wirkt, wo Gott Wind macht und sich Menschen davon antreiben lassen und von daher ihre Energie und ihren Glauben beziehen, da gibt es kein Duckmäusertum, keine Unbegabten mehr. Da hat jeder und jede etwas mitzuteilen und mitzureden. Weiter sagt uns der Text, eure Alten werden Träume haben. Ich bin jetzt im 81. Lebensjahr. Ich habe auch immer noch Träume. Es kommt darauf an, welche. Es ist schon eine Weile her, die Älteren unter uns werden sich daran erinnern, da gab es mal einen Schlager, der hieß, mit 17, da hat man noch Träume. Ja, mit 17, da ist man kein Kind mehr. Da liegt das volle Leben offen vor einem. Da kann man noch träumen. Aber es kommen Enttäuschungen. Das haben wir alle erlebt. Dies geht daneben, jenes klappt nicht so, wie wir es wünschen. Hier bekommt man einen Schuss vor den Bug, dort fällt man auf die Schnauze, wie wir so sagen. So müht man sich durchs Leben. Auf einmal ist man alt geworden, hat vielleicht sogar resigniert. Vielleicht ist man sogar verbittert. Solche Menschen kennen wir wahrscheinlich. Wir bereuen oft frühere Entscheidungen. Zugleich belächeln die Alten manchmal die Jungen, die so naiv sind, vielleicht noch Träume zu haben. Meine Lieben, wo aber Gottes Geist weht, wo Gott Wind macht und Menschen sich davon antreiben lassen, da läuft noch was, da hat man mit 70 noch Träume. Da muss man nicht resignieren und verbittern. Denn Gottes lebendiger Geist schafft Leben und lässt sich auch vom Tod nicht verscheuchen, sondern überwindet ihn im Glauben. Auch noch etwas verspricht uns der Text. Eure Jungen werden Visionen schauen. Wer Visionen hat, ja, der gilt manchmal als Spinner. Von Visionen setzt sich ein Realist gerne ab. Der Realist nimmt nur wahr, was klar vor Augen liegt. Die Jungen, die im tätigen Berufsleben stehen, die müssen realistisch sein. So empfiehlt man das wenigstens. Dabei könnte es aber auch sein, dass Realisten sich vielleicht allzu schnell und leicht mit ungerechten Verhältnissen abfinden und sich lediglich damit begnügen, das eigene Schäfchen ins Trockene zu bringen. Doch wo Gottes Geist weht, wo Gott Wind macht und sich Menschen davon antreiben lassen und von daher ihre Energie und auch ihre Orientierung beziehen, da wird auch über den Tag hinaus und über den eigenen Vorteil hinaus gedacht. Da findet man sich eben nicht ab mit der Welt, wie sie nun einmal ist, und mit all ihrem Unrecht, mit den gierigen Investmentbankern und denen, die unschuldig ihren Arbeitsplatz verlieren, sondern da hat man noch Visionen von einer gerechten Welt, die derzeit bedroht ist von einem, ja, demokratisch gewählten Potentaten, kann man schon sagen, dem die Schöpfung offensichtlich egal ist. Und weiter lesen wir und auch über die Sklaven und Sklavinnen werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Gottes Geist wird nicht mit zweierlei Maß zugemessen. Kann es dann noch Sklaven und Sklavinnen geben? Luther übersetzt das mit Knechte. Es gibt sie weltweit, leider immer noch in vielerlei Form. Aber wo Gottes Geist weht, wo Gott Wind macht und sich Menschen davon antreiben lassen und von daher ihre Energie und ihren Standpunkt beziehen, da wird jedweder Versklavung, wo auch immer, der Kampf angesagt. Das also sind Wirkungen des Geistes Gottes, von denen der Text spricht. Gute Wirkungen. Wie aber passt das zusammen mit der Ankündigung des großen und furchtbaren Tages Gottes? Dass diese Ankündigung folgt gleich im Text danach. Zuerst wird mir eine gute Gabe in Aussicht gestellt und dann wird mir Angst gemacht mit dem großen und furchtbaren Tag. Was uns hier vielleicht auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint, das gehört aber ganz eng zusammen. Das eine ist das, worauf der Geist Gottes aus ist. Die Gleichheit von Frauen und Männern, das freie Herausreden aller, dasselbe Maß für die Herren und für die Versklavten, es sind die Träume von einer gerechten Welt. Zugleich zielt der Text aber auch auf den Tag des Herrn, welcher groß und furchtbar genannt wird. Der Tag des Herrn, das ist ein Ausdruck für das Gericht Gottes. Gott selbst kommt und stellt das Recht wieder her. Die Zeichen Blut und Feuer und Rauchsäulen sind Zeichen seiner Gegenwart. Diese Bilder sind genommen aus der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel beim Auszug aus Ägypten, beim jahrelangen Zug durch die Wüste. Und dass vor dem Tag Gottes sich die Sonne verfinstert und der Mond blutrot wird, das sind Bilder dafür, dass die natürliche Ordnung durch menschliche Schuld zerstört wird, dass die Welt völlig aus den Fugen geraten ist. Ich denke, so etwas in der Richtung erleben wir heutzutage, wobei wir Gott mehr denn dankbar sein können, dass wir über 70 Jahre nun in unserem Land und im größten Teil Europas in Frieden leben. Worauf Gottes Geist letztlich aus ist und was Gott in seinem Gericht selbst wiederherstellt, ist eine Welt von Recht und Gerechtigkeit. Dass die Welt im Kleinen wie im Großen aus den Fugen gerät, meine Lieben, daran habe ich selbst mehr oder weniger ein gerüttelt Maß an Schuld. Zum Beispiel mit meinem exzessiven Konsum an Energie, auch an Wasser. Es werden in Zukunft viele Kriege wegen Wassers geführt werden. Mache ich mir Gedanken darüber? Und so geht der Text zuletzt auf die Frage ein, wer denn bestehen kann im Gericht Gottes. Er antwortet: Alle, die den Namen des Herrn anrufen, die werden entkommen. Das genau ist die aktuelle Frage des Textes: Woran halte ich mich letzten Endes? Worauf setze ich zuerst und zuletzt mein Vertrauen? Nicht erst am Ende, sondern schon jetzt. Auf den lebendigen Gott oder auf irgendwelche selbstgemachte, fremde Götzen, die dann doch nicht helfen können? Das Alte Testament ist ein einziger Kampf gegen den Götzendienst. Wir sehen das auch hier wieder. Die Fortsetzung des Textes macht allerdings klar, dass er in erster Linie ein Text für Israel war. Ein Text für die Juden. Wenn es heißt: Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein. Bis heute wird vor jeder Toralesung weltweit in den Synagogen gesungen, was bei Jesaja und bei Micha steht. Denn aus Zion geht Weissagung aus, geht Weisung aus und das Wort des Herrn von Jerusalem. Am Freitag vor Pfingsten und auch am Pfingstsabbat feiern die jüdischen Gemeinden aus aller Welt das Fest Shavuot, ein Fest, bei dem besonders die Gabe der Tora, die Weisung auf dem Berg Sinai, gedacht wird. Es ist zugleich ein jüdisches Erntefest, auf das auch unser christliches Pfingstfest zurückgeht. Wie aber kommen wir dazu, uns von diesem Text ansprechen zu lassen? Wie gesagt, am Schluss heißt es: Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden entkommen. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat. Und bei den Entronnenen werden die sein, die der Herr berufen wird. Wer es noch nicht gemerkt hat, dem will ich nun verraten, zu welcher Gelegenheit er diesen alttestamentlichen Prophetentext, den Joel-Text, schon mal gehört hat. Weniger als eine Lesung aus dem Buch Joel, sondern viel häufiger aus der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Dieser Joel-Text ist nämlich ein wortwörtliches Zitat in der Predigt des Petrus zu Pfingsten in Jerusalem. Diese bekannte Pfingstpredigt des Petrus ist uns im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte überliefert. Warum aber zitiert der Apostel Petrus zu Pfingsten diesen alttestamentlichen Text vollständig? Er hätte doch bestimmt in dieser Situation viel näher liegende Zitate nehmen können. Zum Beispiel welche aus den Predigten Jesu. Damals, vor rund 2000 Jahren in Jerusalem, waren die Menschen zusammengekommen, um das jüdische Shavuot zu feiern. Dieses Fest zu Ehren und zur Erinnerung an die Gabe der 10 Gebote auf dem Sinai. Aus allen Ländern waren sie gekommen, helle und dunkelfarbige Menschen, wie heute in unseren Gemeinden, im Kindergarten einer Großstadt und wo auch immer in unserem Land. Ein Sprachgewirr wie auf einem internationalen Flughafen. Und plötzlich ein gewaltiges Brausen, ein Wunder geschieht. Jeder hört das Wort Gottes in seiner Sprache, in Silben und in Sätzen, die vertraut sind, mit Bildern und mit Worten, die hängen bleiben. Gottes Geist macht Wind und bewegt die Menschen. Das waren keine Sprachgenies, die sich damals zum Fest in Jerusalem trafen, Und trotzdem verstanden sie auf einmal, was Gott jeden von ihnen sagen wollte. Gottes Wort begeistert die Menschen in ihrer Sprache. Der Geist Gottes wendet sich an Frauen und Männer aus unterschiedlichen Nationen und auch Kulturen, und zwar in ihrer jeweiligen Sprache. Es ist das genaue Gegenstück zu der Schilderung vom Turmbau zu Babel, wo die Menschen auseinandergetrieben wurden, weil man ihre Sprache verwehrte. Jeder sprach etwas anderes. Heute und an Pfingsten bringt Gott die Menschen wieder zusammen. Integration nennen wir das, was unter uns geschehen soll. Auch in der Gemeinde Gottes. Meine Lieben, aber auch unter Wahrung der Kulturen. Auch das ist ein wichtiger Aspekt von Pfingsten, denke ich. Pfingsten bedeutet also nicht Gleichmacherei, sondern ein Wort, was ich sehr liebe. Pfingsten bedeutet Einheit in der Vielfalt. Leider haben wir heute nicht mehr die Gabe, alle fremden Sprachen zu verstehen bzw. zu sprechen. Es ist deshalb meines Erachtens unabdingbar, darauf zu achten, dass es nicht, wie in vielen Gemeinden geschieht, beim Zuzug fremdsprachlicher Geschwister zu einem Auseinanderdriften der Gemeinde kommt. Ich weiß, wovon ich rede, ich kenne Gemeinden, wo das so ist. Es geht vielmehr um die Integration fremdsprachlicher Geschwister, auch wenn sie sich lieber separieren möchten, weil sie vielleicht nicht oder nur unzureichend Deutsch verstehen. Wie gesagt, ein Problem in nicht wenigen unserer Gemeinden. Ich will hier meine Forderung ganz klar aussprechen. Wer wegen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, dem Bekenntnis zur Religionsfreiheit, zu den Menschenrechten zu uns kommt, in die Bundesrepublik, in die Adventgemeinde, der muss sich auch integrieren wollen. Das heißt, sich mit den Geschwistern zu einer Gemeinde unter dem Wort Gottes zumindest im Gottesdienst zusammenzufinden. Der Geist von Pfingsten, der mahnt hier ganz klar zur Einheit. Gottes Geist gibt uns zwar die Kraft, Vielfalt als Reichtum zu verstehen, wenn Menschen zusammengeführt werden, ohne dass sie dabei ihre kulturellen Wurzeln verleugnen müssen. Andererseits manifestiert sich die Einheit der Gemeinde sowohl auf der sprachlichen Ebene als auch in theologischer Hinsicht, das heißt für mich in ganz unterschiedlichen Glaubens- und Bibelverständnissen. Pfingsten ist also so gesehen eine Liebeserklärung Gottes an die Einheit der Gläubigen in ihrer Vielfalt. Damals, da haben sie erfahren, dass der Geist Gottes nicht an den Grenzen von Israel Halt machte, sondern Menschen aus allen Völkern erfasste. Diese kamen nun zum Gott Israels hinzu, indem sie ihn als den einen und einzigen Gott lobten. Das alttestamentliche Joel-Wort, welches ursprünglich allein für Israel gesprochen war, erreichte nun auch die Menschen aus den Völkern, so wie wir das im Römerbrief lesen. Heute ist dieses Gotteswort auch zu uns gekommen. Wir, die als aus den Völkern, bezeugen dies gerne, wenn wir voller Hoffnung auf die neue Welt Gottes, welche von Wahrheit und von Gerechtigkeit geprägt ist, jetzt gleich gemeinsam singen werden. O komm, du Geist der Wahrheit. Amen. Amen. Herr, unser Gott, wir rufen deinen Namen an, indem wir dich gemeinsam loben und preisen. Du willst uns durch deinen Geist ein verantwortliches und ein befreites Leben ermöglichen. Herr, stärke unser Bemühen, die Einheit deiner Gemeinde zu wahren, in der Vielfalt die Gemeinsamkeiten zu entdecken und uns in Liebe und Toleranz zu üben. Hilf uns, den Geist der herabsetzenden Kritik zu unserem Nächsten zu bekämpfen und vielmehr sein Anderssein als eine Bereicherung zu erfahren. Wir möchten uns von deinem pfingstlichen Geist antreiben und bewegen lassen und die konstruktiven Kräfte in uns zum Wohl deiner Gemeinde einsetzen. Dazu, Herr, erbitten wir deine Hilfe und deinen Segen. Amen. Amen.